Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In Kontext nun ein Beitrag zur Energiedebatte, Betrachtungen über eine Welt ohne Öl und Uran. Über 85% des weltweiten Energieverbrauchs ruht auf den fossilen Energieträgern Öl, Gas und Kohle. Nochmals etwa 6% der Energie wird in Atomkraftwerken aus Uran gewonnen. Die Vorräte dieser Energieträger sind endlich. Das Ende des Ölzeitalters ist absehbar und auch die globale Nuklearindustrie ist nüchtern betrachtet in der Krise, nicht erst seit den Unfällen in Fukushima. Die Energiezukunft stellt sich also relativ düster dar. Christian Heuss hat sich beim ETH-Physiker und Energiespezialisten Michael Dittmar erkundigt.
Ich denke immer an eine Bergwanderung, Hochgebirge unter Leitung eines Bergführers und jetzt kommt ein großes Gewitter auf und jetzt müssen wir zurück ins Tal und der Bergführer zeigt uns den Weg zurück und den Weg kennen wir noch gar nicht. In 10 Jahren muss man in der Schweiz mit 40% weniger Ölverbrauch absolut auskommen. Darauf sollen wir uns einstellen. Vielleicht sollte man mal mit den Großeltern reden, wie die das eigentlich gemacht haben. Und ob die sich eigentlich auch noch ab und zu amüsiert haben vor 40, 50, 60 Jahren.
Wenn man mit dem 55-jährigen Physiker Michael Dittmar spricht, kommt man ins Zweifeln. Nicht, weil er Dinge sagt, die man noch nie gehört hat, aber weil er Dinge ausspricht, die man eigentlich so nicht gerne hören will.
Wenn wir unsere Lebensweise nicht radikal ändern, dann laufen wir in den nächsten 50 bis 100 Jahren direkt in die Katastrophe.
Michael Dittmar ist Naturwissenschaftler und einer, der den Tatsachen direkt in die Augen blickt. Nicht alarmistisch, sondern mit einem relativ nüchternen Blick, wie er betont. Am CERN in Genf versucht er mit dem neuen Teilchenbeschleuniger die Zusammensetzung der Materie zu ergründen. Aber nebenberuflich beschäftigt er sich mit einer der zentralen Fragen des 21. Jahrhunderts, dem Energieproblem. Während die Welt derzeit vor allem über den Klimawandel diskutiere, geht es Dittmar um die Frage, wie viel Energie steht uns auf diesem Planeten heute, morgen und vor allem übermorgen überhaupt noch zur Verfügung.
Vor 15 Jahren kam das erste Mal auf im Scientific American ein Artikel »Das Ende des billigen Öls«, ein Artikel von Colin Campbell, der kurz darauf dann einen Vortrag im CERN gegeben hat, wo er das Phänomen Peak Oil erklärt hat.
Das Phänomen Peak Oil war für Michael Dittmar so etwas wie ein Augenöffner. Die Weltproduktion an Öl, die Gesamtfördermenge, werde irgendwann in den nächsten 10 bis 20 Jahren ihr Maximum erreicht haben. Dann werden die weltweiten Ölreserven stetig zurückgehen. Ein Szenario, auf das ich die Welt möglichst schnell vorzubereiten habe.
Das war das erste Mal, dass ich so gesehen habe, eine physikalische Analyse davon. Und das Einzige, was für mich dann unklar war, eigentlich der Zeitpunkt, wann dieser Peak Oil eintritt und sozusagen wie das zusammenhängt mit den vorhandenen Ressourcen und was abbauwürdig ist und was nicht.
Michael Dittmar begann sich intensivst mit allen Energieträgern unseres Planeten zu beschäftigen. Öl, Kohle, Uran, Sonne, Wasser und Wind. Und aus der privaten Gedankenspielerei wurde ein handfester Lehrauftrag an der ETH Zürich.
Notgedrungen, wenn man sich damit auseinandersetzt, kommt man zu vielen anderen Energiequellen der Energienutzung, wie wir das heute in unserer Gesellschaft funktioniert. Und irgendwann hatte ich so viel Material gesammelt, dass ich gedacht habe, aus der Sicht eines Physikers wäre es eigentlich günstig, eine Vorlesung anzubieten, wo die Studenten mit der Energieproblematik und Umweltproblematik konfrontiert werden.
Denn eines ist Michael Dittmar sauer aufgestoßen. Wenn über Energie diskutiert wird, werden die physikalischen Tatsachen oft ausgeblendet. Es entstehe meist ein völlig verzerrtes Bild.
In der Diskussion redet man eigentlich fast immer nur über elektrische Energie. Und wir vergessen aber eigentlich, wie die elektrische Energie erzeugt wird und dass wir sehr viele andere Energie nutzen, die aber abgerechnet wird als Öl, Kohle oder Gas in Tonnen, Millionen Tonnen oder irgendwelchen unhandlichen Einheiten.
Man rede also über elektrische Energie, Strom, insbesondere jetzt gerade Atomstrom, vergesse dabei aber, dass Strom kein primärer Energieträger, sondern eben nur eine relativ einfache, transportierbare Form von Energie darstellt. Der Löwenanteil unseres weltweiten Energiemixes bestehe noch immer aus den fossilen Energieträgern Öl, Kohle und Gas.
Dieser Energiemix sozusagen, was wir brauchen, um unser Leben mehr oder weniger angenehm zu machen, Ja, wenn man sich das heute weltweit anschaut, das basiert so ungefähr 40% auf dem Öl, 25% Kohle, 22% oder so Erdgas, also insgesamt 85% oder noch mehr sogenannte fossile Energien, bei denen in der Verbrennung dann das Treibhausgas CO2 entsteht.
Und die restlichen 15% verteilen sich auf Kernenergie, die Wasserkraft und die Biomasse. Was seine Studenten angesichts der öffentlichen Diskussion immer wieder erstaune, sagt Michael Dittmar, sei etwa der Fakt, dass die Kernenergie im weltweiten Vergleich nur gerade 6% des globalen Energiemixes ausmache.
Die ganze Diskussion, die man immer hat bei der Energieproblematik, geht eigentlich meistens sehr schnell auf Pro- oder Kontra-Kernenergie und man vergisst eigentlich den kleinen Anteil, der das wirklich am Energiemix ausmacht.
In der Energiediskussion geht es eigentlich zuerst um die Ölproblematik und erst dann in zweiter Linie um die Zukunft und den Ersatz der Kernenergie. 65% des weltweiten Energieverbrauchs in Form von Öl gelte es zu ersetzen und das nicht erst in ferner Zukunft, sondern möglicherweise viel schneller als uns lieb sein könnte, sagt der Physiker Michael Dittmar.
Letztendlich aus physikalischer Sicht, wir haben gelernt, dass das Öl ist die bei weitem beste Energiequelle. Das ist die kompakteste Form von Energie, die am einfachsten umwandelbar ist, die man am einfachsten in den Tank packen kann vom Auto. Vergleichen Sie es mit einer Tonne Kohle, die Sie in den Kofferraum packen. Bis da der Motor mitläuft, das dauert noch ziemlich lange.
Aber die weltweiten Ölvorkommen gehen bereits zurück. Und dieser Rückgang stuft der Physiker gar als dringlicher ein als das viel diskutierte Klimaproblem.
Also das CO2-Problem würde ich mal, das wird so viel diskutiert, das würde ich mal beiseite stellen. Also ich halte das für ein wichtiges Problem und alle Zahlen, die man dazu kriegt, deuten eher an, dass es noch größer ist, als wir eigentlich glauben. Aber beim Öl sagen unsere ganze Lebensweise und Mobilität, Transport von Gütern, Nahrungsmitteln, Herstellung von Nahrungsmitteln, all das basiert zum großen Teil auf dem Erdöl. Und wenn man sich anschaut, in verschiedenen Regionen der Erde, die Erdölförderung geht sehr schnell zurück. Gerade in Europa, England, Norwegen, wo man angefangen hat in den 70er Jahren, als zu Zeiten der sogenannten ersten Ölkrise, fing man da an, das Öl zu finden. Und das hat also zu großem Wachstum in Europa geführt. Aber inzwischen sind diese Quellen in der Nordsee seit dem Jahr 2000 geht es zurück.
Auch gemäß kürzlich veröffentlichten Zahlen der Internationalen Energieagentur gehen die jährlichen Fördermengen der bisherigen Ölfelder nicht nur in Europa, sondern auch bereits im Nahen Osten zurück. Dieser Rückgang wird derzeit zwar noch kompensiert, etwa durch neu entdeckte Ölvorkommen, beispielsweise in Kasachstan oder in Südamerika, aber wenn nicht andere neue Ölfelder mittelfristig entdeckt würden, so Michael Dittmar, dann werde die Ölfördermenge spätestens ab dem Jahre 2020 kontinuierlich sinken.
Dieses Phänomen, dass irgendwie die Ölquellen irgendwann ausgebeutet sind und weniger rauskommt, ja, wenn man das jetzt sozusagen überträgt auf das gesamte Weltniveau, dann sieht man, dass irgendwie die große Nutzung, die wir heute haben von dem Öl, nicht mehr lange so weitergehen kann.
Die Nutzung geht derzeit aber so weiter. Der Bedarf an Öl steigt noch immer weiter an, insbesondere in China oder Indien. Das müsse zu einer verschärften Ölverknappung führen. Und erstes Symptom dafür sei der gestiegene Ölpreis.
Ich würde sagen, das ist der erste Effekt, was wir in den letzten Jahren ja schon sehr stark beobachtet haben. Also der Ölpreis hat sich von, ich weiß nicht, $20, wie es Anfang des Jahrhunderts war, das war die Leitlinie und alle politischen, ökonomischen Studien für die nächsten 30, 40 Jahre gingen davon aus, dass der Ölpreis irgendwo zwischen $20 und $30 pro Barrel liegen wird. Im Moment sind wir bei ungefähr $100 pro Barrel. Und ja, Faktor 5 mehr bei so einem wichtigen Gut führt entsprechend zu höheren Ausgaben und einer Umverteilung dieser Kosten.
Michael Dittmar meint sogar, dass diese Umverteilung der Kosten bereits heute Auswirkungen auf unsere Volkswirtschaften zeige. Insbesondere in kleineren Ländern mit einer schwachen Wirtschaft seien die Energiepreise zu einem gewichtigen Faktor geworden.
Zum Beispiel für Griechenland sind die Mehrausgaben pro Jahr ungefähr 10 Milliarden für die höheren Ölpreise. Beim kleinen Land macht das schon eine ganze Menge, ja, verändert die Wirtschaftssituation.
Man könne die gestiegenen Energiekosten auch als einer der Treiber der gegenwärtigen europäischen Finanzkrise sehen. 10 Milliarden Euro Energiemehrkosten in Griechenland, Das entspricht immerhin etwa 10% des viel diskutierten EU-Rettungsschirms für das krisengeschüttelte Land. Keine vernachlässigbare Größe also.
Das ist ein kleines Indiz dafür, dass da irgendwas durcheinander gerät. Wenn auf einmal 10 Milliarden Dollar mehr ausgegeben werden müssen, um Sachen zu importieren, ja, das macht sich bemerkbar irgendwie im Gesamtbudget.
Das Problem ist aber eben nicht nur der gestiegene Preis, der sich weiter kontinuierlich nach oben bewegen wird. Irgendwann gäbe es schlicht und einfach zu wenig Öl, das weltweit zur Verfügung stehe. Preis hin oder her.
Irgendwann, wenn die Ölquellen so weit abgebaut sind, wird die Produktion sinken. Egal, wie viel Geld man reinsteckt, es wird einfach sinken. Das heißt, das wird zu einer Umstellung unseres gesamten Systems führen, wie wir heute Energie nutzen. Wenn auf einmal Öl knapper wird, ja, dann müssen wir alles umstellen letztendlich. Und gerade Länder wie, sagen wir, in Westeuropa oder auch die Schweiz, insbesondere, wo wir uns den Luxus leisten können, praktisch alles mit Öl zu machen, da sind natürlich dann Beschränkungen bei der Erdölproduktion, die werden sich viel stärker auswirken als in Ländern, die gar nicht angefangen haben, richtig Öl zu nutzen.
Die große Frage, die sich damit stellt und über die sich Energieexperten weltweit die Köpfe zerbrechen: Was wäre denn die Alternative zum Energieträger Öl? Wie und durch was werden wir das Öl ersetzen können? Michael Dittmar zuckt mit den Schultern und sagt lapidar: Keine. Eigentlich gäbe es heute keine Alternative.
Da wir keine vergleichbare Energiequelle kennen, haben wir eigentlich nur ein Herumdoktern. Im Moment sagen wir, denken, ja, vielleicht können wir es mit Solar- oder Windenergie ein bisschen ausgleichen. Aber wenn man dann genau guckt, die machen auch nur elektrische Energie letztendlich und in sehr kleinem Maßstab. In der Schweiz ist aber die Produktion elektrischer Energie vollkommen unabhängig vom Öl. Das heißt, das nützt also bezüglich des Ölproblems eigentlich überhaupt nichts.
Eine Variante wäre eventuell Biosprit, hergestellt aus nachwachsender Biomasse. Allerdings sind hier immer noch gewaltige technologische Fortschritte notwendig. Und mehr als 5-10% im besten Fall des gegenwärtigen Ölverbrauchs könne man damit auch nicht ersetzen. Was bleiben werde, sei also eine immer weiter klaffende Energielücke. Bevor wir mit Michael Dittmar über die Lehren und Konsequenzen aus dieser Erkenntnis sprechen, setzen wir den Fokus auf einen anderen kritischen Bereich, den Atomstrom. Auch wenn der Atomstrom nur etwa 6% der weltweiten Energieproduktion umfasst, auf dem Strommarkt seien mittelfristig Energielücken unvermeidlich. Der Grund: Die Ära der Atomenergie gehe unvermeidlich zu Ende, müsse zu Ende gehen, sagt Michael Dittmar.
In Europa gibt es ungefähr 150 Kernkraftwerke, die in den 70er, 80er Jahren gebaut worden sind, ans Netz geschlossen worden sind und entsprechend bis zu 30% der europäischen Stromproduktion geliefert haben. In der Schweiz, wie schon gesagt, 40% etwa. Und das liefert tatsächlich konstante Leistung, Grundlast der elektrischen Energieversorgung.
Aber diese Kraftwerke haben, wir wissen es, eine endliche Lebensdauer. Wenn man weiter auf Kernenergie, Atomkraft setzen wollte, dann müsste man diese Kraftwerke in den nächsten 15 bis 20 Jahren ersetzen. Dass dies nicht geschehen wird, scheint heute klarer denn je. Davon ist der Physiker überzeugt. Die Schweiz und Deutschland haben sich nach Fukushima gegen einen Ersatz entschieden und weitere Länder würden folgen. Das habe letztlich weniger mit dem Unfall in Japan zu tun, sondern vor allem auch mit veränderten Rahmenbedingungen in der AKW-Industrie, meint Michael Dittmar.
In Europa ist eigentlich ein Stillstand eingetreten. Man hat versucht, mit diesem Projekt in Finnland, hat man eigentlich eine Art Dumpingpreis gemacht. Hat für einen Festpreis 3 Milliarden Euro hat man den Finnen angeboten: Wir bauen euch hier ein neues Kernkraftwerk hin. Das sollte im Jahr 2009 beginnen, Strom zu liefern. Das war ein relativ attraktives Angebot für 3 Milliarden Euro. Inzwischen weiß man, dass die Kosten deutlich unterschätzt waren. Die ziffern sich jetzt auf irgendwas um 6 Milliarden. Damals Siemens war noch stark beteiligt. Die sind inzwischen ausgestiegen. Und die Beendigung des Baus, die verzögert sich immer weiter. Und im Wesentlichen wird das vor Gericht im Moment ausgetragen, wer denn nun für die höheren Kosten verantwortlich ist. Keine gute Bedingung, um das Modell der Zukunft für ganz Europa zu haben.
Ähnliche Probleme gibt es auch beim AKW-Neubau in Flamanville in Frankreich. Zudem hat sich auch die ökonomische Situation für den Bau von AKWs verschlechtert. Staaten sind nicht mehr einfach so bereit, Garantien zu sprechen, und private Investoren sind bei der Finanzierung von AKWs äußerst vorsichtig geworden. Der Ausstiegsentscheid in der Schweiz sei auch im Lichte dieser Unsicherheiten zu betrachten. Für Michael Dittmar steht aber vor allem ein anderes Problem im Vordergrund, das eine Renaissance der AKW-Industrie verhindert. Ähnlich wie die Ölvorräte gehen auch die Uranvorräte weltweit rasch zurück.
In Europa, in Deutschland und in Frankreich und in der Slowakei wurde ziemlich viel Uran abgebaut, und vor 15 bis 20 Jahren wurde die Uranproduktion in Westeuropa vollkommen eingestellt.
Eigentlich sei das erstaunlich, sagt Michael Dittmar, denn gerade Länder wie die USA, aber auch Deutschland oder Frankreich betonten in der Vergangenheit immer wieder, die Energieunabhängigkeit sei ein zentrales Gut eines autonomen Staates. Da der Uranabbau eigentlich verhältnismäßig billig und nur etwa 10% der Gestehungskosten des Atomstroms ausmachen, müsste es eigentlich attraktiv sein, die Uranproduktion im eigenen Land zu fördern.
Der Beweis eigentlich, dass in Ländern wie den USA oder in Westeuropa überall die Uranproduktion praktisch zum Erliegen gekommen ist, zeigt, dass Uran auch ein endlicher Rohstoff ist, eben wie auch das Öl oder Kohle und Gas.
Dass Länder wie die USA beispielsweise kein Uran mehr abbauen und stattdessen Uran aus Russland importieren, sich so in eine weitere Energieabhängigkeit begeben, das sei schlicht Zeichen dafür, dass die eigenen Uranvorkommen aufgebraucht sind. Und auch die großen Uranproduzenten wie Australien und Kanada exportieren immer weniger Uran, etwa minus 5% Jahr für Jahr.
Im Moment werden pro Jahr etwa 65.000 Tonnen natürliches Uran-Äquivalent in den Kernreaktoren verbrannt, aber aus den Minen kommt irgendwas um 50.000 Tonnen. Und der Unterschied, das ist die Überproduktion, die man in den 70er und 80er Jahren hatte. Und das ist aber schon lange vorbei. Also das ist, da fehlt irgendwas.
Das heißt, mittelfristig gibt es ein ernsthaftes Uranversorgungsproblem. Teilweise werden derzeit noch Uranvorräte aus militärischen Beständen aufgebraucht, die eigentlich für den Einsatz von Atomwaffen vorgesehen waren. Doch auch diese Relikte aus dem Kalten Krieg gehen, glücklicherweise, bald zu Ende. Für Michael Dittmar ist all dies Anzeichen dafür, dass auch Uran zu einem knappen Energiegut werden dürfte und damit auch die Produktion von Atomstrom zur Disposition stehen wird. Eine Renaissance der AKW-Industrie sei daher unwahrscheinlich, ganz unabhängig irgendwelcher Diskussionen rund um die Sicherheit von AKWs oder der immer noch ungelösten Endlagerfrage. Für Michael Dittmar stehen wir daher vor einer ernsthaften Energiekrise. Flüssige Energie in Form von Öl wird uns im Bereich der Mobilität fehlen. Und bei der elektrischen Energie bricht der Atomstrompfeiler weg. Auch wenn mit erneuerbaren Energien mittelfristig einiges kompensiert werden kann, zu Stromausfällen werde es zwangsläufig kommen, sagt Michael Dittmar. Die Stromlücke werde Realität.
Soweit ich das versucht habe zu analysieren mit meinen beschränkten Fähigkeiten, bin ich eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Stromlücke gar nicht zu vermeiden ist.
Denn noch immer steige der Stromverbrauch jährlich um 2%, trotz aller Energieeffizienzanstrengungen.
Wir machen das ja alles schon sehr vernünftig. Gerade in der Schweiz wird das ja eigentlich sehr, sehr gut gemacht in den letzten 10, 20 Jahren. Trotz allem, unser höherer Elektrokonsum führt dazu dar, dass unser Stromverbrauch jedes Jahr 1-2% steigt. Sicherlich der Bevölkerungszuwachs in der Schweiz spielt da auch eine Rolle. Also 1% Bevölkerungszuwachs in der Schweiz, ja, die brauchen auch 1% mehr Strom. Plus ein bisschen mehr Computer, ein bisschen mehr Elektronik und schon haben wir 2% mehr pro Jahr.
Wenn man sich die Situation gesamteuropäisch betrachtet, dann spitze sich dieses Problem sogar noch weiter zu. Frankreich, heute ein wichtiger Stromlieferant der Schweiz beispielsweise, kämpfe bereits heute mit einem Stromversorgungsproblem im Winter. Während Jahren habe man in Frankreich Elektroheizungen gefördert, dies weil Atomstrom im Überfluss verfügbar war und man damit diese Stromüberproduktion abdämpfen wollte.
Es sind sehr schnell sehr viele Kernkraftwerke gebaut worden, die man praktisch nicht nach dem Bedarf regulieren kann. Und die Betreibung von Kernkraftwerken ist effizient, wenn man immer bei 100% Leistung ist praktisch. Und das hat dazu geführt, dass gerade über Nacht eine riesen Überproduktion da war. Und deswegen hat man praktisch überall gesagt, kauft euch Elektroheizungen, Strom ist billig und wir haben das Problem des Stroms ist praktisch für alle Zeit gelöst. Und entsprechend sind sehr viele Häuser in Frankreich mit Elektroheizungen ausgestellt.
Allerdings ist aufgrund dieser Elektroheizungen der Stromverbrauch im Winter stärker angestiegen als erwartet. Und heute gibt es deshalb in Spitzenzeiten im Winter zu wenig Strom, um den französischen Heizungsbedarf decken zu können.
Die französischen Kernkraftwerke und die letzten anderen Kraftwerke, die sie haben, schaffen es nicht, genug Strom zu produzieren, wenn es ein paar Tage sehr kalt ist. Das heißt, es muss massiv Strom importiert werden. Gerade gestern kam die Meldung in Frankreich, diesen Winter, wenn ein paar kalte Tage kommen, dann kann das Stromnetz nicht so aufrechterhalten werden wie bisher. Also die Stromlücke ist schon heute da im Prinzip.
Frankreich stopfte bisher seine Stromlücke mit Stromimporten aus Deutschland. Aber diese Importverträge laufen nächstens aus. Und in Anbetracht dessen, dass Deutschland nach dem AKW-Ausstiegsentscheid selber nicht mehr über einen Überfluss an elektrischer Energie verfügen wird, dürften in Zukunft einige Häuser in Frankreich kalt bleiben. Außer der Energieverbrauch wird drastisch gedrosselt. Die Forderung nach einem Verzicht auf Elektroheizungen, die sei allerdings schneller gesagt als getan, warnt Michael Dittmann.
Wir haben jetzt ein Haus, was 30 Jahre alt ist, ist von oben bis unten bestückt mit Elektroheizungen. Das ist nicht so einfach, eine zentrale Heizung einzubauen, die dann noch dazu auf Gas oder Öl basiert, was wir vorher schon gesehen hatten, auch problematisch ist. Also auf eine Art wollen wir weg von Öl und Gas, weil wir es auch nicht mehr haben in Europa und gleichzeitig brauchen wir das aber, weil es ein bisschen besser ist als Elektroheizung.
Das Dilemma ist also perfekt. Welchen Ausweg schlägt nun also der Physiker Michael Dittmann aus dieser Situation vor?
Ja, ich würde sagen, ob wir es wollen oder nicht, wir ziehen Pullover mehr an im Winter.
Pflasterlee-Politik in Form eines warmen Pullovers mag ja das eine sein, aber es gibt Bereiche, wo man sich nicht einfach wärmer anziehen kann. Bereiche, wo Stromlücken zum Sicherheitsrisiko werden können. Beispielsweise bei der Sicherheit noch bestehender Atomkraftwerke. Fukushima habe eindrücklich gezeigt, so Michael Dittmann, dass der Ausfall des Stromnetzes zu einem gefährlichen Dominoeffekt führen kann.
Die Folge, dass sozusagen, da fehlt für ein paar Tage die Stromversorgung und sofort bricht die Kühlung zusammen. Und entsprechend das, was wir dann alle gesehen haben, wie die Reaktoren einer nach dem anderen explodiert sind. Für mich hat das eigentlich dazu geführt, dass man als erstes müsste man darauf reagieren. Also wie schaffen wir das, eine Art passive Kühlung zu entwickeln?
Die heutigen AKWs benötigen eine ständige, aktive Kühlung und seien auf eine dauernde Stromversorgung angewiesen. Länger dauernde Ausfälle, wie sie eben in Fukushima als Folge des Tsunamis beobachtet wurden, solche Ausfälle hätten auch hierzulande gravierende Folgen.
Wir haben jetzt diese Kernkraftwerke überall rumstehen. Es kann passieren, aus welchen Gründen auch immer, dass der Strom mal ausfällt. Muss nicht ein Tsunami sein, aber Strom kann eben mal ausfallen, gerade wenn man in so Stromlücken reinläuft. Und wie schafft man das, dass man Art passive Kühlung hat? Und das müsste man irgendwie entwickeln und so schnell wie geht. Also Schlagwort, eine Art Manhattan-Projekt dafür zu entwickeln, wie man diese passive Kühlung garantieren kann.
Da derzeit ein solches Entwicklungsprogramm am Horizont nirgends zu sehen ist, müsse zumindest eine sichere externe Stromversorgung für AKWs gewährleistet werden.
Zum Beispiel in der Schweiz sollte man garantieren, vielleicht gibt es das zum Teil auch schon, eine extra Zuführung, sagen wir, von den Wasserkraftwerken direkt, eine direkte Leitung an die Kernkraftwerke. Sollte eigentlich relativ einfach machbar sein.
Das ENSI, die AKW-Aufsichtsbehörde des Bundes, macht sich in ihrem neuesten Untersuchungsbericht übrigens Gedanken über genau solche Sicherheitskonzepte. Man könnte Michael Dittmann einfach als Schwarzmaler bezeichnen. Allerdings, die Analysen, die er auch in Publikationen veröffentlicht hat, sind letztlich relativ unbestritten, auch wenn Zukunftsprognosen immer mit einer gewissen Unsicherheit verbunden sind. Für den Energiespezialisten geht es aber eigentlich um Folgendes. Die Gesellschaft von heute müsse sich bewusst werden, dass der Energieverbrauch nicht weiter ansteigen könne, sondern dass es nur einen Ausweg aus der Energiekrise gibt, die Mäßigung.
Wir zeigen als Naturwissenschaftler, die sich mit dieser Problematik beschäftigen, zeigen ja eigentlich nur auf, wir haben Grenzen, die sind einfach da. Fossile Ressourcen sind begrenzt. Und beim Öl ist diese Begrenzung viel stärker, als wir es eigentlich wahrhaben wollen. Wenn man sich damit auseinandersetzt, dann ist es irgendwo klar, also sicher, man kann ganz gut leben auch mit der Hälfte vom Ölverbrauch oder einem Drittel oder einem Zehntel davon, wenn man das Leben entsprechend sich darauf vorbereitet.
Und wie müsste man sich denn darauf vorbereiten? Sie sagen, einen dicken Pulli anziehen, aber reicht das?
Sicherlich nicht, aber das ist schon mal eine Hilfsmittel für den Winter. Vielleicht sollte man mal mit den Großeltern reden, wie die das eigentlich gemacht haben und ob die sich eigentlich auch noch ab und zu amüsiert haben vor 40, 50, 60 Jahren.
Ja, aber man kann den Leuten ja nicht die Computer wieder wegnehmen. Es gibt ja doch eine gewisse Entwicklung und die ist ja nicht nur zum Schlechten.
Absolut, ja. Wir sind in einem Dilemma, wo sozusagen, wenn es gewisse Sachen nicht mehr gibt, ja, dann gibt es die halt nicht mehr. Ich möchte auch nicht auf meinen Computer verzichten. Aber das ist ja die Frage, was ist die Wahl? Wenn die Wahl ist, Computer ja oder nein, nehme ich natürlich den Computer. Aber wenn die Wahl ist, also kein Computer und ein totales Chaos oder kein Computer und eine einigermaßen vernünftige Lebensweise und Umgebung, die lebenswert ist, ich glaube, dann stellt sich die Frage ganz anders.
Fakt sei einfach, sagt Michael Dittmar, dass in Zukunft schlicht weniger Energie zur Verfügung stehe als heute. Und was es daher jetzt brauche, sei eine Diskussion, welche Prioritäten man jetzt setze im Bereich der Energienutzung.
Solange man diese Diskussionen nicht anfängt zu führen, ja, dann wird man natürlich auch nicht anfangen zu sparen. Oder warum soll ich sparen, wenn das, man gibt doch genug.
Wohin diese Diskussion führen werde, das weiß auch Michael Dittmar nicht zu prognostizieren. Aber wichtig sei es, dass man sie möglichst bald führe, bevor wir in die Katastrophe laufen.
Wenn man kritisch und ehrlich die Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre anschaut, haben wir eigentlich gesehen, dass wir eigentlich nur gelernt haben, dass tatsächlich diese Grenzen da sind. Und man vermeidet das, darüber zu diskutieren, auch im naturwissenschaftlichen Umfeld. Aber ich glaube, also Naturwissenschaftler, die sich kritisch mit dieser ganzen Fragestellung auseinandersetzen, kommen mehr oder weniger alle zu dem, solange wir unser Leben auf angewiesen ist auf begrenzten Ressourcen, ist es nicht nachhaltig. Und wenn wir irgendwas für zukünftige Generationen hinterlassen wollen, ja, dann müssen wir so schnell wie möglich nachhaltig werden. Da führt kein Weg dran vorbei.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.